Und er ist in die nächste Musterschule gegangen, das war eine der Cherry-Schulen in London, die wurde dann im 19. Jahrhundert aufgehoben, aber die war also im Zusammenhang mit der Westminster-Kathedrale, das waren so Internate. Der Gips, der kleine Vorort, der Teil, war auch eine Zeit lang dort zu entwickeln. Das waren also etwas düstere Einrichtungen. Und hat dann in Oxford, Christchurch, studiert, war dann eben Assistent bei Robert Boyd und dann auch der Kurator der Royal Society, die gegründet wurde 1672. Und das heißt, er war also dort so der Experimentator für dieses Verein und ist dann auch Mitglied geworden im letzten Jahr. Dann ist er Dozent für Geometrie am Gresham College in London geworden. Nun, das Gresham College in London, das hat eine große Rolle gespielt in der damaligen Zeit. Die meisten von diesen Leuten, wenn sie also sich als sozusagen Lehrer betätigen wollten, dann waren sie am Gresham College, da war der Christopher Wren, der war Mathematiker und Astronom. Heutzutage freilich ist der Name, Wren heißt Zaunkönig, Wren der Zaunkönig. Der war also leicht. Nun, der Christopher Wren, der ist ja heute bekannt als Architekt. Ich glaube, das war der große klassizistische Architekt in England. Hat die Paulskathedrale gebaut, er hat die Bibliothek im Trinity College gebaut. Das ist also so ein französisches Barock, das aber eigentlich nach unseren Begriffen gar nicht barock ist, nicht da so wie der Turm selber liegt in Paris. Das ist ja klassizistisch oder die Jura-Fassade von Verona. Das ist ja nicht Fassade. Das ist also die Paulskathedrale. Es ist ja so gewesen, London war schon im 17. Jahrhundert eine riesige Stadt. Wie viel Einwohner so eine Stadt hatte, wusste man nicht, weil es gab ja keine Volkszählungen. Es gibt also nur Schätzungen, aber eine halbe Million war nicht sicher. Diese Stadt war, wie alle mittelalterlichen Städte, im Wesentlichen eine Holzstadt. Die Häuser waren meistens aus Holz. Deswegen gab es dann große Paläste. Dann gab es alle diese großen Kaufleute, die wohnten noch in diesen engen, schnittigen Straßen. Und dann hatte London, wie alle diese alten, großen Städte, riesen Vorstädte. Diese Vorstädte, die entsprechen am ehesten so einer Bidonville. Nicht wahr, in den afrikanischen Ländern. Das waren also furchtbare, schmutzige, ungesunde Anhäufungen von Hütten aller Art und da wohnte halt ein ungeheures Gesindel, also aller Art und Schelmen und Huren. Und so, und die waren ja nicht im Stadtbahn durften die nicht leben, das waren immer die Leute. Und die Menschen waren also da massenhaft in diesen Vorstädten. Reste, nicht wahr, waren ja noch im 19. Jahrhundert. Und da kann man Dickens lesen, nicht wahr, also und Christen, wo es sind diese Kinder bei den alten Juden im Diebstahl unterrichtet werden. Das ist also auf die Bildung gestrichen. Nur kommt natürlich beim Schiff, dass, dabei, entschuldige mich, das meine kommt bei Dickens das nicht vor, dass natürlich diese Leute auch Kinder, Mädchen hatten, also kleine Mädchen, 5-Jährige, die als Huren verkauft wurden an die vornehmen Leute, das war ein Riesengewerbe, das gehört auch dazu, da gehört die Kanutenübertrug dazu, die man also klein tut. Die man in die Familie rausgegeben hat und diese Verdienste, die hat man dann gewöhnt. Nach einer Zeit hat sie diese Kolumbien gekriegt, sie sind dann in die gegangen, da waren also noch scheißige Zustände. Das hat man dann im 19. Jahrhundert realisiert, nicht wahr, und hat gemeint, das sei nun also eine Folge der Industrialisierung, was es aber gar nicht ist, sondern Das war eben schon immer so. Nur hat man früher überhaupt das Leben des Volks, dieses Stadtvolks, dieses Stadtgesindes nicht beachtet. Das war einfach, das war so. Da hat man sich nicht darum gekümmert. Man weiß darum nicht sehr viel über diese Sachen. Man weiß damit erst etwas wie im 19. Jahrhundert, so in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts, das englische Parlament, das ja ein Adelsparlament war, nicht wahr? Das Parlament in England war bis in die 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts wesentlich eine Adelsgesellschaft. Aber diese Leute waren philanthropisch und haben schon in den 40er Jahren dann bemerkt, dass das doch eigentlich alles schrecklich sei, was da passiert. Und dann hat man diese großen Untersuchungen gemacht, diese Parlamentsberichte. Und das ist die Quelle der englischen Schriften, nicht wahr? Engels hat ja dann den Zustand der Arbeiter in England beschrieben. Und das ist die Basis dann wieder für die marxische Theorie der Verelendung. Nicht? Nun ist es nicht so, dass Engels und der Marx das herausgefunden hätten, entlarvt und der Gesellschaft vorgeführt, sondern das englische Parlament hat das alles festgestellt. Der Engels hätte gar nichts schreiben können, wenn er diese Parlamentsberichte nicht gehabt hätte. Sodass also Sie sehen, dass die Theorien, die an diese ganzen Dinge, also die politisch-soziologischen Theorien, die sich an diese ganzen Dinge knüpfen, historisch falsch sein müssen. Das ist einfach nicht so. Das ging nicht so. Das ging nicht so. Und das englische Parlament hat das ja dann auch ziemlich schnell abgestellt, diese Zustände in den 40er Jahren, die hat man dann also verhältnismäßig schnell, sagen wir so, in 20 Jahren weitgehend verbessert. Man hat das Parlament dann die Fabrikinspektorate eingeführt, man hat die Kinderarbeit verboten und so fort. Man hatte also geregelte Arbeitszeiten in den Fabriken eingeführt. Das hat alles das Parlament gemacht. Und da spielten dann diese Leute wie der Owen eine große Rolle, nicht wahr? Der ist also sozusagen der Vater der Labour Party. Ja, nicht marxistisch ist, geht da viel ältere Daten zurück. Nun, diese Stadt ist dann, man weiß nicht warum, 1666 in Brand geraten, und wenn Sie sich das so vorstellen, so eine riesige mittelalterliche hölzerne Stadt, dann war das also ein ganz gewaltiger Brand. Und es ist also die ganze Altstadt praktisch niedergebrannt, gleichzeitig hatten die Engländer dann noch Krieg in Holland und es war noch eine Pestepidemie im Land, es war also eine allgemeine Katastrophe. Das ganze Quartier um St. Paul's war das Buchhändlerquartier, da hatten die Buchhändler ihre Lager und die sind auch niedergebrannt und das hat dann zur Folge gehabt, dass es in England lange Zeit noch später, 15 Jahre später, immer noch äußerst schwierig war, etwas zu drucken, was nicht leicht verkauft werden konnte, denn die Buchhändler waren durch diese Katastrophe eben Konkurs gegangen. Nun, bei dieser Sache, diesem Brand, ist auch die mittelalterliche Kathedrale in London niedergebrannt und die ist dann von Christopher Wren aufgebaut worden und überhaupt hat er dann sich sehr betätigt als Architekt. Und hat dann seine Professur, er war zuerst im Gresham College, dann wurde er Astronomieprofessor in Oxford. Das war die einzige Astronomieprofessur damals in England. Und die hat er dann aufgegeben und hat sich ganz der Architektur gewidmet und ist also so der große Architekt geworden, der noch heute London, was also so dekorative Sachen anbetrifft, das Gepräge gibt. Der war auch ein bedeutender Mathematiker und hat als erster die Rektifikation der Zykloide, also die Längen, nicht mal Integration der Zykloide gemacht. Das war damals ein großes Problem, weil Man hat damals sehr bezweifelt, ob das überhaupt logisch möglich sei, eine Kurvenlinie, wie man sagt, mit einer Gerade zu vergleichen. Aber die Leute hatten vielleicht, das wäre vielleicht gar keine sinnvolle Frage. Und die waren in diesem Sinne gescheiter als das 18. Jahrhundert, wo man dann ganz naiv war. Man hat dann erst im 19. Jahrhundert durch Kritik gesehen, dass es gar nicht selbstverständlich ist, dass man eine Kurve ziehen kann. Dass es also stetige Kurven gibt, die man eben nicht rektifizieren kann. Das zeigt man dann in der Anwendung. Heute nicht. Es gibt ja auch Beispiele von Exemplen dafür. Nun, die sind natürlich dann an jeder Stelle, zum Beispiel an stehen. Er hat auch entdeckt, dass wenn sie so ein einschaliges Rotationshyperboloid ist, dass das eine Regelfläche ist, das heißt, dass das entsteht, wenn man eine Gerade, die windschief steht, zu einer Achse um diese Achse rotiert, dann beschreibt diese Gerade nicht nach einem Rotationshyperboloid. Das war die Entwicklung einer Regelfläche und etwas ganz Neues. Und man denkt, dass ja die kritischen für diese Dinge der Phänomenologie studiert wurden. Nun, dieses Gresham College, wo auch zum Beispiel der Briggs, der die Logarithmen, nicht qualifizierte Logarithmen eingeführt hat, Professor war, eben auch dieser Professor war, das heißt Professor hat man sie nur gestern genannt, die waren eigentlich keine Professoren, das war ein Höflichkeitstitel, nicht wahr, Kürze, heißt man das, also das waren einfach Dozenten dort. Dieses Gresham College ist gegründet worden von Thomas Gresham. Und der Thomas Gresham, das war ein großer Finanzmann und so Finanzpolitiker, Berater der Königin Elisabeth der Ersten, also Ende des 16. Jahrhunderts. Enorm reich. Der hat dann erstens die Börse in London gegründet, nach Vorbild der Amsterdamer Börse. Die ersten Börsen gab es in Genua und dann haben nach diesem Vorbild die Florentiner eine Börse gegründet, auch eine Staatsbank gegründet. Und dieses holländische Vorbild war dann für Gresham das Vorbild, auch in London eine Börse zu gründen und er hat das Börsengebäude gestiftet aus eigenen Mitteln. Und wer gestorben ist, da hat er eine Stiftung gemacht, ein Haus, nicht wahr, in Brooklyn und in der Stadt und ein Kapital zur Stiftung. Diese Stiftung, das war eine Schule. Und zwar war das eine Schule, die gemeint war für die Londoner Bürgerschaft. Das war also keine Universität, sondern das war so eine Art Mischung von einem Gymnasium und einer Volkshochschule. Das war also gemeint, die Söhne von Kaufleuten, von Handwerkern aller Art, dass sie sich dort ausbilden können oder auch Leute, die schon nicht mehr jung sind, könnten sich dort weiterbilden. Und da hat er also Lehrstühle gegründet für die freien Künste, also Geometrie, Astronomie, Musik und dann für Philosophie, für alte Sprachen, nicht wahr? So hat er so die Lehrstühle gegründet, da konnte man also Lateinisch lernen, Griechisch lernen, man konnte sich über die Philosophie unterrichten, man konnte Astronomie studieren. Es war dies die erste Schule, das war so 1585 oder so etwas, oder 1590, das war die erste Schule in England, wo man Mathematik studieren konnte. An den Hochschulen, an den Universitäten in Oxford und Cambridge gab es nämlich keine mathematischen, auch keine astronomischen oder gar physikalische Lehrstühle zu leben davon, sondern es gab nur Lehrstühle für Philosophie und vor allem waren das Schulen für Theologen. Die englischen Universitäten sind also Oxford und Cambridge, das waren die Schulen, bei denen die englischen Priester ausgebildet wurden und dann ja England eine Staatskirche hatte, die anglikanische Kirche. Und so war das eine Schlüsselstellung sozialpolitisch und in jeder Hinsicht. die Schulen waren, diese Universitäten waren darum auch klosterartig. Das heißt, die Genos, das waren sozusagen die Mönche, die durften nicht heiraten, sonst verloren sie die Fellowship. Und Sie wissen ja nicht, wie das noch heute in gewissen Grad so ist. Man hatte also, die Universität hat sich in England für alles entwickelt, als auf dem Kontinent, in dem man in England, so wie übrigens auch bei uns, also in Frankreich, zum Beispiel in Paris, so, da hat man ja, wie diese riesen Massen von Studenten kamen, die also jung waren, sehr jünger als heute, und ungeordnet, noch viel ungeordneter als heute. Wir haben also sich da meistens weniger mit Studieren als mit Randalieren beschäftigt. Und dann hat man doch gefunden, das sei doch nicht gerade sehr pädagogisch, wenn man jemanden da so an eine hohe Schule schicke und er dann hauptsächlich also mit so Leuten, die eigentlich nichts tun, als eben spielen, nicht da, wo Geld natürlich und stehlen und so fort. Also wenn sie da so herumfahren. Und da hat man dann diese College gegründet in Paris, die Sorbonne war auch ein College. Und das waren Internate, wo die Studenten nun, diese jungen Leute, unter Aufsicht eines Mannes wohnten und in ihren Studien angehalten wurden. Und das hat man nun in England viel mehr ausgebaut. Es wurden dann im Verlauf des späteren Mittelalters in Oxford und in Cambridge solche Colleges gestiftet mit so und so vielen Fellowships. Das waren die Leute, die dort wohnten und die hatten die Pflicht, die Studenten, die dort waren, zu unterrichten. Die Zahl der Studenten in einem solchen College, die wohnten dann dort, wechselte sehr. Es gab Colleges, da waren vielleicht nur 10 Studenten, einige Fellows. Aber auch solche, wo also mehrere hundert Studenten wohnten. Die Studenten wurden nun in diesem College von den Fellows unterrichtet, und zwar hatte jeder Student einen Tutor, einen Lehrer, und der war verpflichtet, ihn so und so oft in der Woche bei sich auf seinem Zimmer zu empfangen, und das waren dann immer kleine Gruppen von 3, 4 Leuten, die gemeinsam unterrichtet wurden. Die Professuren spielten eine verhältnismäßig kleine Rolle. Es gab schon Professuren, die waren dann gewöhnlich der ganzen Sache gemeinsam, aber der Hauptunterricht fand in diesen Internaten statt. Nun, das waren aber eben eigentliche Theologenschulen, denn eben die Herren, die dort waren in diesen Colleges, diese Fellows, die waren auch verpflichtet, die kirchlichen Weihen anzunehmen, wenn sie die Fellowship behalten wollten längere Zeit. Und das haben die dann auch getan, und konnten also, waren ledig, mussten ledig bleiben. So ist ja auch Newton ledig geblieben, und es wäre ja Newton zu glauben, dass das aus Weiberfeindschaft entstanden sei. Und das war eben so, wenn man an einem College Fellow war, und man war daran gebunden, diese Fellowship zu behalten, dann konnte man nicht heiraten. Wenn man heiraten wollte, dann musste man ausscheiden. Und da die Leute alle Theologie studiert hatten und faktisch die kirchlichen Weihen haben mussten und hatten, dann wurden sie eben Pfarrer. Wenn sie keine Pfarrei fanden, was sehr häufig der Fall war, dann mussten sie irgendwo sehen, bei einem großen Herrn als Hauslehrer unterzukommen. Und so gab es also in England zahllose so Pfarrer, die eben kein Geld hatten und keine Pfarrei und die dann irgendwo bei einem großen Herrn Hauslehrer waren, wenn sie also nicht so brillant waren, sodass ein richtiger Mann ziemlich gewillt war, als Hauslehrer zu nehmen. Dann mussten sie halt da irgendwo aufs Land mit zu so einem kleinen Krankenschwein gehen und hatten es dann ziemlich schlecht. Also diese Pfarrer waren dann meistens ziemlich arm. Und auch wenn sie eine Pfarrei hatten, es gab eben sehr viele zu arme Pfarreien, wo eben die Gründe, die damit verknüpft waren, sehr klein waren. Ferner war es so, dass mein Pfarrer so meistens arm war und so, wenn ein Mann irgendeine Bedeutung hatte, so suchte man ihm mehrere Pfarreien zu verschaffen. Das war der Pluralismus, das war bei uns ja auch das Problem. Sodass also ein Pfarrer mehrere Pfarreien hatte und die Gelder daraus bezog, aber er konnte natürlich diese Aufgabe gar nicht erfüllen und daher hat er dann einen Vikar an den betreffenden, in dem betreffenden Dorf, der von ihm ein kleines Salär erhielt, aber der froh sein musste, auf diese Weise irgendwo unterzukommen. Und der Pfarrer selbst war dann oft doch ein größerer Herr, der dann aspirierte darauf, Bischof zu werden und Politik zu gehen und so. Denn man muss sich ja vorstellen, dass so im 17. Jahrhundert die Bevölkerung zu einem großen Teil nicht lesen und schreiben konnte. So schlimm war es freilich nicht. Also man hatte in England schon so Elementarschulen. In den Städten war das Problem viel größer, man hatte so viele Leute, da konnte man die Bibel nicht unterrichten. Aber auf dem Lande, die Leute auf dem Lande lernten gewöhnlich schon etwas lesen, aber es gab ja keine Bücher, nicht weil die Bücher waren äußerst teuer und es wurden wenig Bücher gedruckt. Und so konnten sich also nur reiche Leute Bücher kaufen, man hat daher also sehr viel abgeschrieben und dann diese Abschriften so herumgeschickt. Es gab aber natürlich da also wenig zu lesen, es gab keine Zeitungen, es gab so alle Wochen, kam so in London der London Gazette heraus, das war so ein Blättchen, nicht wahr? Und da waren also die neuesten Nachrichten drin. Die Nachrichten, die alle diese Quantisquires, die England regierten, haben mussten, politischer Art, das war meistens so, in London gab es die Kaffeehäuser, die sind Kaffeehäuser, da traf mit dem Publikum. Und da gab es Leute, die schrieben alles auf, was sie so hörten. Und die schrieben dann Newsletters, die wurden dann vielfältig und man konnte sich auf solche Newsletters abonnieren. Und da irgendein Herr auf dem Land, der war also abonniert, und bekannt wurde dann sowieso der Stadt die Newsletters, das wurde dann zirkuliert. Total zu lesen war, also infolgedessen sind meistens nicht erhalten. Was weiß man? Also so erhielt man doch gewisse Nachrichten. Und da war nun eine Hauptinformationsperson, das war eben der Pfarrer. Der Pfarrer, der war entweder selbst ein Herr, der etwas vorstellte, oder er war eben irgendwo doch protegiert von so einem Mann, auf nicht wahr, der da so ein Schloss hatte, große Güter. Und von dem erfuhr er nun so die Neuigkeit. Und ferner hat der Pfarrer sowieso die Pflicht, alle Regierungsproklamationen, also das, was heute im Dagblatt steht, nicht wahr, das wurde damals von der Kanzel verkündet. Das heißt, der Pfarrer hatte eine Funktion, die heute zum Teil die Zeitung, das Radio, das Fernsehen erfüllt. Daher gingen die Leute auch gerne in die Kirche, denn das war der einzige Ort, wo man überhaupt je etwas hörte. Nicht wahr? Diese Predigten, die waren also zum Teil erbauliche Betrachtungen, aber man hat dann die Bibel erklärt und dabei hat man dann also auch kulturhistorische und historische Betrachtungen aller Art eingeflucht, sodass die Leute dann also hörten, es gab einmal einen Julius Cäsar, nicht wahr? Und so gesagt, der Christus ist also so Pontius Pilatus und gekreuzigt worden, dann konnte man erklären, was das war, der Pontius Pilatus, was das römische Reich war und so. Und da führt man also diese Dinge, die wir heute zum Teil in der Schule lernen, zum Teil liest man das unter dem Strich so, nicht mal in der Zeitung, wo irgendwelche informativen Bilder und Artikel sind. Und so hatte die Kirche eine ganz andere Bedeutung, die man sich heute kaum mehr vorstellen kann. Der Pfarrer hatte eine ganz andere und damit auch eine angesehene Stimmung. Und weil er diese Stimmung hatte, also war natürlich die Regierung sehr daran interessiert, dass diese Leute auch mit den politischen Ideen einigermaßen einigen. Natürlich, die Pfarrer waren immer sehr konservativ, also auf dem Land, man war also immer so eigentlich, in London war man natürlich mit der Regierung auch meistens auch nicht so konservativ wie auf dem Land, das war auch so, man hat für das Wort zu beschweren, aber gleich, also das war noch so ein wichtiger Faktor. So dass ich also durchaus interessant war, zu werden. Ich weiß. Aber durch die Sonderführung habe ich gekommen. Manche haben eine bedeutende Rolle gespielt, wie der Swift, der allein seine Präsentation nicht so gut weitergeschickt hat, wie er gehofft hätte. Nun, weil eben diese Hochschulen diese stadttheologische Note hatte, konnten sie also der gewöhnlichen Praxis wenig bieten. Man hat ja etwas Medizin studieren können, aber es gab ein College of Physicians, das hatte sogar ein Gebäude in London, das war die Ärztekammer oder Ärztegesellschaft. Und dort hat man also den Unterricht auch der Ärztegesellschaft, weniger an den Universitäten, die Jurisprudenz, die ist in England überhaupt nicht an den Universitäten wirklich unterrichtet worden. Dort hat man nur römisches Recht unterrichtet, was dann in England gar keine große Bedeutung hat. Sondern die wirkliche Rechtskunde wurde in der Temple Inn in London, also in den Rechtsstimmungen, nicht wahr, die in London ihren Sitz hatten, unterrichtet. Da trat man als Schreiber ein, nicht wahr, und dann wurde man also ausgebildet, nicht wahr, in diesem Verfahren, was ja das rechtliche Rechtsverfahren, das man sich auf Rezidenzen beruft. Man wurde dann Solicitor, das ist also ein Rechtskundiger, der nicht vor Gericht plädieren darf, aber der also Testamente aufsetzen kann, Verträge aufsetzen kann, der auch den Anwalt berät, indem er das richtige Material sucht, also vor allem die Konzidenzfälle. Und dann, wenn man weiter kann, dann wurde man Barrister, das heißt, man wurde zugelassen zum Plädieren. Das ging aber alles von den Inns of Court in London aus, ich habe die Universitäten. Dass also die Universitäten weitgehend Theologenschulen waren, und das blieb so bis ins 19. Jahrhundert, erst unter Israeli, also erst in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts wurde dieser Befehl, diese Verbindung, dass man, wenn man eine Fellowship hatte, in Holy Orders gehen musste und dass man nicht heiraten durfte. Natürlich hat man damals Ausnahmen die Stadt gekauft und wenn das dann so lang so weit geht, dann wird man das dann auch. Und der Ruck, der war also an diesem Gretchen College, da konnte man also wirklich Leute, die sich für Wissenschaft interessierten, unterrichten und das war eben sehr geeignet. Die Royal Society, die hat auch lange Zeit im Gresham College getagt, in den Räumen des Gresham College, und hat auch ihre große Bibliothek dort deponiert gehabt. Das war man sehr froh, weil das Gresham College selbst besaß keine Bibliothek. Es hatte also nicht so viel Geld, beziehungsweise das Geld der Stiftungsebene entwertet worden. Er wurde dann, der Buch wurde auch Surveyor of the City of London, das ist also eine Art Stadtarchitekt. Und hat in dieser Funktion zum Beispiel das Bethlehem Hospital gebaut. Er hat eben das College of Physicians gebaut, das heißt das große Gebäude der Ärztekammer. Und er hat auch das Monument gebaut, das ist jene riesige dorische Säule, die zugleich ein Aussichtsturm ist, die am Rande der City steht, nicht sehr weit von St. Paul's, die man unbedingt heraufkam, in einer Rinde tritt und eine Aussicht hat auf die Stadt, den Hafen. Das ist das Denkmal an den großen Brand von 1676. Im Wendecker steht gewöhnlich die Säule sei von Christopher Wren, weil man eben Wren überhaupt alles zuschreibt, aber das ist nicht wahr. Nicht? Die Säule ist von Huck gebaut und es ist sehr wichtig zu wissen, dass also der Huck eben nicht nur das Huckische Gesetz gefunden hat und Hypographia geschrieben hat und so weiter, sondern dass er auch als Architekt ein bedeutender Mann war. War toll, wenn man nach London geht, das Monument ansehen und sich dann daran erinnern, dass sie von diesem, Monument, von diesem etwas kaustischen Buchholzwerk gebaut worden ist. Das ist dann etwas tröstlich. Das muss das Leben da für diese Leute sehr schwer war, das in einer Woche. Er ist dann also 1677 als Nachfolger von Oldenburg Sekretär der Royal Society geworden. Und das blieb er dann bis zu seinem Tod. Nun, hier müssen wir etwas sagen über die Royal Society. Die Wissenschaft in unserem Sinn, also die Naturwissenschaft hat immer gemacht, die ist eben nicht an den Universitäten heimisch gewesen, auch nicht auf dem Kontinent. Die Leute, die die neue Wissenschaft geschaffen haben, waren in der Regel keine Universitätsleute. Galilei war zwar Professor in Padua, aber er hatte dort eine miserable Stellung. Der Philosophieprofessor hat etwa fünfmal mehr Gehalt gehabt als er, und er musste gehört haben, um überhaupt leben zu können, Pensionäre annehmen und eine Werkstatt betreiben. Er hat auch darum nicht heiraten können. Er hatte zwar eine Frau, die hat ihm die Pension geführt, von der hat er auch Kinder, aber die hat er eben nicht geheiratet, weil man kein Geld hatte zu diesem Zweck. Die Frau hatte auch gar kein Interesse, das war nicht viel zu riskiert. Ich war mit diesem Professor da zu heiraten, an der sie alle gebunden. Und sie ist dann ja auch in Padua geblieben, wie er wieder nach Florenz an die Akademie ist. Dort hat er dann ja gewirkt, nicht wahr, an dieser Akademie. Das war eine Einrichtung, die hatte keinen Universitätscharakter. Descartes war auch kein Universitätsmann, nicht wahr, das war ein Mittelmann, ein kleiner Mann. Und alle diese Mersenne, das war nicht mein Vorladermönch, nicht wahr, Pascal, alle die Leute gehören nicht an die Universität. Und nun bestand ein Bedürfnis, sich doch irgendwie zusammenzutun. Wissenschaft ist ja eine Gemeinschaftsarbeit. Und so hat man in Italien zuerst diese Akademie gegründet. Eine der ersten ist eben der Cimento in Rom, der von unter anderem von Giovanni Porta, von dem wir auch gehört haben, der war einer der Gründer. Da war Galilei Mitglied. In Italien war das immer schwierig mit diesen Vereinen. Die wurden dann gewöhnlich mit dem Zensursakt aufgehoben. Und eine dieser frühesten Einrichtungen ist dann eben auch die Royal Society. Und zwar ist das so, die wissen wahrscheinlich, haben meine Lüster Ahnen, dass in England ab 1742 ist ja das Parlament in einem ganz ernsten Konflikt mit Karl dem Ersten gekommen, der eben auch das Land zentralisieren wollte und dazu die Kirche benutzen wollte, die er dazu zu diesem Zwecke stark in katholischer Richtung reformiert hat, mit Lord. So wollte vor allem die Steuerhoheit irgendwie bekommen, dass er also Steuern beziehen kann, so wie er was braucht, damit er eine Armee haben kann, denn der englische König hatte anders als der französische eben keine Armee, weil er gar kein Geld hatte. Das Parlament, das war eben mächtig genug, ihm das Portemonnaie zuzuhalten. Und das führte dazu, dass dann der König zum Schluss die Nerven verlor und wollte die führenden Leute des Parlaments verhaften lassen. Die haben dann aber Wind bekommen und haben sich in London versteckt. Oder konnte man jemanden finden. Der König durfte auch gar nicht nach London hinein, denn London war zum Glück nicht die Hauptstadt, sondern das war eine unabhängige Municipalität. Darum eben das Schloss ist, der Hof ist in Windsor, und das war außerhalb der City. Und der Tower, der ist auch außerhalb der City. Und dann hat er aber gesehen, dass das gewährt wird, denn dann ist der Mob in London aufgestanden. Dieser Mob, das war im Wesentlichen, waren das die jungen Leute, das waren die Lehrlinge der Kaufleute und der Handwerker. Die waren also die, die dann immer großen Krawall machten. Und die haben wieder großen Krawall gemacht und damit haben sich diesen die Tränenbands angeschlossen, also die Stadt. Mannschaften, nicht die Stadt, die bewaffneten Stadtmannschaften. Und der König hat gesehen, das wird gefährlich und ist nach Oxford gegangen. Und dann hat sich die Verhandlung mit dem Parlament da so hingeschleppt. Das war die sogenannte große Rebellion. Es ist für diejenigen, die politisch interessiert sind, lehrreich, die Geschichte der großen Rebellion zu studieren. Und zwar aus folgendem Grund. Ich war heute die Leute, die von Umwälzungen reden und von politischen großen Bewegungen, die stützt sich auf die Revolutionstheorie und die geht im Wesentlichen auf Marx zurück. Und der Marx hat überhaupt nur die französische Revolution gekannt und hat gemeint, jede politische Umwälzung komme so zustande wie die französische Revolution aus diesen Gründen, das seien eben die Gründe und das sei immer so. Das ist auch so einer von diesen Irrtümern, nicht? Die sich dann fortpflanzen. Dann sind die Leute immer sehr erstaunt, dass die russische Revolution ja eigentlich nicht diesem Schema von Marx entsprochen hat. Aber sie wären nicht so erstaunt, wenn sie nicht wüssten, dass überhaupt dieses Schema nur für die französische Revolution richtig ist, denn es wiederholt sich eben nicht. Und diese sogenannte englische Revolution ist eben keine, sondern das ist, die Engländer nannten das der Grand Rebellion, denn es ist ein Aufstand des Parlaments gegen den König. In diesem Sinne ist diese ganze Bewegung konservativ, indem das Parlament sich auf das Common Law gestützt hat, auf die mittelalterliche Tradition, was das Parlament sei. Und der König hat das den modernen barocken Einheitsstaat vertreten und ist nicht durchgedrungen mit dieser Idee, sondern im Gegenteil, das Parlament hat die alte Tradition idealisiert, denn so war es natürlich auch wieder nicht, wie sich die das vorgestellt haben, und haben dann eben faktisch damals das Parlamentsgeschehen durchgesetzt. Das gab dann ein Interludium, weil zunächst ging alles durcheinander. Es gab dann einen Bürgerkrieg und dann brauchte man Leute, die organisieren könnten auf Seite des Parlaments. Und das war dann der Fairfax und der Cromwell. Und die haben dann eben eine Parlamentsarmee auf die Beine gestellt. Diese Parlamentsarmee ist hauptsächlich von mächtigen Leuten rekrutiert worden, die nicht hochkirchlich besiegt waren. Das waren die sogenannten Dissenter, also die Puritaner, die sich also wesentlich auf die Bibel stützten. Und damit hat man dann den König besiegt und nach allen möglichen Sachen, die Schotten haben, er ist dann nach Schottland geflüchtet und die Schotten haben ihn quasi so gekauft an die Engländer. Und der Cromwell wurde dann von der Armee gezwungen, den König zu köpfen. Da waren dann sehr viele Leute dagegen in England, da fand das ganz verkehrt, diesen König zu köpfen. So böse waren die anderen nicht. Aber die Armee wünschte das und diese Puritaner. Und das war 1649. Und weil dann der Salat also unerträglich wurde, das Parlament selbst auch nicht mehr wusste, was es wollte, nachdem der König nicht mehr da war, das geht nicht wahr. Wenn man den Gegner nicht mehr hat, dann ist man ratlos. Denn das Paradies tritt man dann wieder erwarten gar nicht aus. Das ist ja immer so. Da hat dann der Cromwell die Macht, die Sache in die Hand genommen und ist eine Art Militärdiktatur errichtet. Cromwell selbst war zwar schon ein Puritaner, aber also ein Landedelmann war er und war aber sehr liberal und fand also auch die Befürchtungen und war näselnden Frömmel, wie da die Tonangabe in der Armee fand er wieder so grässlich wie diese hochkirchlichen Pfaffen, nicht? Und wollte also eigentlich möglichst liberal regieren. Er hatte eine unglaubliche Autorität bei den Leuten, populär war er nicht. Man hat ihn ungern gehabt, man hat überall über ihn geschimpft, aber man hatte einen unerhörten Respekt vor diesem Mann. Und man hat ihm doch irgendwie geglaubt, dass er der Einzige sei, der die Sache vernünftig regeln könne. Und das hatte dann zur Folge, dass das Parlament, das er dann mit reingesetzt hat, nachdem er es fortgejagt hat, den Cromwell 1657 die Königskrone angeboten hat. Man hat ihn schon vorher zum Lord Protector gemacht. Er wollte zwar nicht König werden, aber man hat ihn dann intronisiert, genau wie einen König, wo hat man die Krone nicht aufgesetzt. Und man hat auch Münzen geschlagen, wo hinten drauf die Königskrone ist. Vorne ist der Cromwell, hinten ist die Königskrone und das ist genau wie eine Königsmünze. Ich sage, es hat auch einen Lorbeerkranz, wie die Könige damals auf dem Münzen hatten. Die Krone, es steht nur eben nicht König, sondern Lord Protector. Und die Umschrift ist wieder lateinisch. Während die Commonwealth mal die Umschriften der Münzen Englisch machte, weil das Lateinische sei doch viel zu papistisch nicht. Aber da ist man also dann ganz zurückgekehrt Und wie dann kommen wir in den Staatspalästeiner, seiner Haupt und Leute, wie ein General, der ihn immer unterstützt hat und der fast so viel Autorität hatte wie er, der hat sich dann gesagt, jetzt ist das einzige Mögliche, dass wir den König wieder kommen lassen. Und dann hat man also 1660 den Karl II., den Sohn des gekürzten Königs, nach England kommen lassen. Und dann war also wieder Monarchie. Aber der König hat dann nie mehr die Macht gehabt wie vorher, sondern die Macht hatte faktisch das Parlament. Der Karl, der hat dann immer wieder probiert, irgendwie das Parlament loszuwerden, aber er war, hatte zu viel Instinkt, dass er es aufs Äußerste getrieben hat. Er dann stark am Schlag, der Karl hat sich hauptsächlich mit seinen Interessen beschäftigt. Er hatte eine sehr schöne Interessen sogar, war ganz berühmt. Und die Medien, die war ungeheuer populär. Er hat ja immer noch gefehlt, und er wollte auch immer, dass sich die Interessen gegenseitig geliebt, und das kann man sich ja vorstellen, wie sich die geliebt hat. Samuel Pepys, der hat ein Tagebuch in dieser Zeit geschrieben, das ist also eine Hauptkulturquelle. Der sagt ja, wenn der König sich um die Regierung so viel kümmern würde, wie um den Frieden zwischen seinen Interessen, dann ist es wunderbar in England, aber so war es gleich wieder. Nun, in diesem Sitz, in diesem Interregnum, nicht wann der Cromwell auf dem Thron war, da haben sich Leute, gebildete Leute zusammengetan und einen Verein gegründet. Und zwar war eine Hauptidee, das sieht man auch bei Kepler, und ich sage es bald, dass die Wissenschaft ist das, was eben diese politischen und religiösen Streite überbrückt. Nicht wahr? Denn diese ganze Sache war ja auch ein Kampf zwischen der eigentlichen hochkirchlichen Haltung und dann diesen Presbyterianern, die kalvinistisch waren, und dann diesen Independenten, die eben puritanisch waren und also rein biblizistisch und überhaupt zum Teil auch Enthusiasten, nicht wahr, so wie die Wiedertäufer. Da spielten also diese großen Quäker, alle Arztleute gab es da, diese religiösen Zwiste eine Rolle, dann spielten alle möglichen politischen Ideen eine Rolle, wo sich die Leute beschritten haben. Und da hatte man nun die Idee, dass die Wissenschaft, da können sich vernünftige Leute, was immer auch sonst sie denken, gegenseitig treffen und vernünftig unterhalten. So hat man einen Club gegründet und da war es ganz streng verboten zu politisieren und zu theologisieren. Aber dann war jeder mal willkommen, der etwas verstand. Und zwar waren das einenteils ebenso Pfarrherren, nicht wahr, die studiert hatten und in Wirklichkeit Gelehrte waren, aber was wollten sie machen, waren alle Pfarrherren. Und dann waren das große Herren wie der Lord Brauker, der also Siegelbewahrer der Königin war und die Marine, Mensch, und war Minister sozusagen, und der war ein Amateur-Mathematiker. Anders erst geworden, hervorragend gemacht, der Martin, war 2 Jahre Amateur. Er seine Sachen gefunden hat, und das heißt, der Mensch, der hat so nicht gekleidet, das sei so. Und der wurde dann, da waren diese Leute, nicht wahr, und die haben diesen Verein gegründet, und der, wie dann der König wieder war, hat sich dieser Verein an den König gewendet, der auch sich für Wissenschaften interessierte, und der König hat dann den Verein eine Statuten gegeben, also das heißt, er hat die Statut königlich nicht unterschrieben, gesagt, er sei jetzt also eine Rechtsperson, das war sehr wichtig, wenn man eine Rechtsperson ist, dann konnte man Verträge machen, Sachen kaufen, Vermögen haben und so weiter. Und das war die Royal Society, das ist eine der ersten solchen Gesellschaften, nach diesem Vorbild, hat dann rein königlich Ludwig XIV. Unter Colbert für die Akademie gegründet. Und auch, sagen wir, die Zürcher Naturforschende Gesellschaft, die 80 Jahre später entstanden ist in Zürich, ist noch und nach dem Vorbild der Royal Society gegründet. Und schaue ich zurück auf diese Worte. Und einer dieser Herren, das war wieder der Herr Oldenburg, der war Botschafter von Bremen. Bremen war eine freie Reichsstadt, die hatte eine Botschaft in Cromwell. Und dann offenbar, wie dann der König wieder kam, da war dann oder schon gegen Ende der Konvention Regierung, haben sie sich in Bremen nicht mehr solidarisiert für diese Sache und haben plötzlich aufgehört, den armen Herrn Oldenburg das Geld zu schicken. Und dann war der Oldenburg etwas hinterschickt, hat dann Privatstunden gegeben, um Geld zu verdienen und hat noch etwas studiert. Und wie dann die Royal Society gegründet wurde, da hat man ihn dann zum Sekretär der Royal Society gemacht. Und das blieb er dann bis zu seinem Tode 1677. Dieser Oldenburg hat die Transactions herausgegeben. Das war seine Erfindung, das ist die erste wissenschaftliche Zeitschrift, die es überhaupt gibt auf der Welt. Das waren die Transactions of the Royal Society. Leibniz hat dann als nach diesem Vorbild die Acta Eruditorum in Berlin herausgegeben. Nun war es aber so, das war ein Geschäft, das der, oder nicht Geschäft, das der Oldenburg auf eigene Kosten machte. Also das wurde nicht bezahlt, etwa von der Royal Society, er trug das Risiko. Und er hat nur die, das war für sozusagen nur die Protektion, das was etwas Rechtes ist. Da konnte man dann publizieren, aber es war klar, dass er also nicht irgendwelche großen Abhandlungen, die niemand versteht, publizieren konnte, sondern man hat eben so Sachen wie die Fotografie mit so hübschen Bildchen und so, was populär war. Das konnte man machen, das andere war zu schwierig. Das erklärt auch, warum der Newton seine mathematischen Entdeckungen nie im Zusammenhang publizieren konnte, weil es gab gar kein Organ. Also, der ganze Prioritätsstreit und die Differentialrechnung Teilabweis hat für die Wissenschaftler. Was war damals eine Publikation? Eine Publikation war eben, dass man dem Herrn Oldenburg einen Brief schreibt. Und diesen Brief, den hat der Oldenburg dann entweder, wenn er fand, das könne er in den Transactions abgedruckt, oder er hat ihn abschreiben lassen und an einige berühmte Leute im Ausland, mit denen er korrespondiert hat. Und er hat einen riesigen Briefwechsel geschickt. Zum Beispiel die mathematischen Entdeckungen hat der Newton in zwei großen Briefen zusammengefasst. Die hat der Oldenburg erhalten und der Oldenburg hat diese Briefe dann an den Leibniz geschickt und an den Leibniz geschickt. Und das war eine Publikation. Dass das nicht gedruckt stand, das spielt keine Rolle. Später hat man dann immer, das kann man auch noch lesen, gesagt, ja, der Leibniz hat es doch zuerst gedruckt und der ist zuerst publiziert, der hat doch heute die Priorität. Das ist aber völlig historisch, völlig verkehrt. Eine Publikation war damals ein Brief, den man eine so Person schickt. Eine andere Person, die man schickt, denen man einen Brief schicken konnte, das war der Mersenne, der Verlagerpartner in Frankreich, der hat auch viel so Briefe erhalten und sich dann so weitergelenkt. Das war ein anderes Publikationsorgan. Nun, natürlich der Oldenburg, der hat also immer zwar nach allen möglichen Leuten geschickt, Briefe geschickt und war eigentlich ein Deutscher und dann, wie 1666 London abgebrannt ist, dann war man noch im Krieg in Polen und dann wollte man in Breda Briefe machen, aber die Engländer, die wollten eigentlich diese Briefe so ganz wie sie hinpasst und keine Konzessionen machen, weil es nicht gedacht, jetzt müssen wir also die Engländer ziehen. Da haben sie ein Unternehmen gemacht, die sind einfach mit einer Blutte die Themse heraufgefahren und infolge des Brandes und der Mätressenwirtschaft des Hofs, dieser ganzen Sache, die wurde in einem ganz schlechten Zustand, die englische, hat das gar nicht gemerkt. Plötzlich war da eine englische Blutte in der Themse nicht wahr und hat also die englischen Schiffe, die dort gelacht waren, teils angezündet und teils ins Schlepp genommen und sie sind damit fortgefahren. Das war eine fürchterliche Aufregung. Man hatte eine Panik, nicht wahr, in London, die Banken, überall alle Leute zogen das Geld zurück, die Banken mussten die Schalter schließen. Jedermann dachte an Flucht, das ist eine holländische Invasion, es kommen dann noch die Franzosen mit, aber es ist ein Zwitschern und so. Da hat ja keinen, man konnte ja nicht telefonieren, das ging ja alles per Gerücht, man wusste ja nicht, was passiert ist, das dauert immer mehrere Tage, bis man so etwas mitbekommt. Und so war ein ungehöriges Durcheinander und der Oldenburg, der hat doch immer so nach Frankreich und Holland geschrieben, der war ganz verdächtig, den hat man dann in den Tower
eingesperrt. Er ist dann wieder herausgelassen worden. Aber es war eben eine ziemlich gefährliche Zeit. Es konnte auch so leicht passieren, dass man dann bei so einem Gericht umgebracht wurde und dass man im Leben gut kommt, das war nicht gesagt. Das ist diese Sekunde. Ich meine, man soll so etwas erwähnen wissen, nicht wahr? Damit man sich selbst etwas anschaulich vorstellen kann. Man soll auch an die Vergangenheit erinnern, dass vor der Revolution, also vor der großen Rebellion, da haben die Leute lange Haare getragen, also so lang die längsten, wie man heute wieder trägt, nicht wahr? So Langlocks ist man das. Und je vornehmer, desto länger. Das ist gerade umgekehrt als heute. Und dann fand man das also adelig nicht, und dann kamen die Puritaner und die haben sich die Haare abgeschnitten, um eben den Verzicht auf die weltlichen, den weltlichen Glanz zu dokumentieren. Und das, darum hieß man sie Roundheads. Also, darum heißen sie Roundheads, die Unterricht. Und wie dann der König kam, da waren die langen Haare nicht in Mode, aber nun war die Schwierigkeit, dass die Leute die Haare teils abgeschnitten hatten. Und teils, wenn man eine ganze Zeit musste, so musste man jetzt lange Haare tragen, weil die Unterrichtung was hatte. Und dummerweise bekommt er die Menschen bei diesem Platz mit, war schon die 14 Jahre, wahrscheinlich die 14. auch, und damit hat man dann die Arrange gemacht. Die kommt dann zum Auge, nach der Installation des 60er Jahres. Der Pix, der schreibt das, der hat ja auch lange Haare, und der schreibt das, er hat es mit dem Mann abschreiben lassen, und die Leute sind sehr gespannt, wie man sie macht. Auch hier passiert die Fliege, das hat man sehr verständlich an. Weil natürlich war das damals unangenehmer als heute, sowohl die lange Haare wie die Einzelnen. Sie vergaben Raum nehmen, die Leute und Schnee und die dann manchmal sehr verlassen. Und der Newton, Sie kennen vielleicht nicht viel von diesen 30 langen Haaren und etwa 50, das sind seine eigenen Haare, die er dann Münzdirektor wurde, hat er das auch keine Berichte. In späteren Jahren hat er das dann wieder nachgegeben. Und das sind so diese Leute, also man muss sich die eben vorstellen, mit diesen Perücken, in diesen dörren Kleidern, im Spitzen, nicht, dass ein Kleid ist, man könnte werden, tausende von Jahren. Und hat man dann auch entsprechend viele Jahrzehnte getragen. Und die Stadt war von einem unglaublichen Schmutz, es war nicht gepflastert, es gab keine Straßen, die Leute gießen überall, und da ging es auch gefährlich. Seuchen die ganze Zeit, nicht war kein Wasser versorgt, nichts. Weil ja, heute haben wir die Gewässer verschmutzt, und weil wir die unsere Verschmutzung, die leiten die Gewässer ab, damals gibt das einfach alles in der Stadt und die Menschen saßen an ihrem eigenen Schmutz und in ihren eigenen Krankheiten. Das hat ja auch die Unversterblichkeit, das sind wir ja nicht wahr, die Leute haben alle diese zahllosen Säugling und Kühlkohle nach dem Kühlkohle da überstanden. Ja, wenn man jetzt einmal einer solchen Bissparade in den ich freuen bist, einer solchen Säugling. Nun, möchte ich noch etwas sagen über diese Wellentheorie von Hooke. Also das ist wie bei Teilchen, sind das so Pulse. Und nun ist mir gerade eingefallen noch, man meint dann oft in der Literatur, der Hooke habe von Transversalwellen geredet. Das tut er auch. Er sagt also, the waves are transversal. Aber das heißt keineswegs Transversalwellen, das ist so gemeint. Wenn das die Lichtstrahlen sind, dann sind die Wellenfronten transversal dazu. Das heißt bei ihnen transversal. Es sind also keine Transversalwellen, sondern das heißt bloß, dass diese Pulse, nicht wahr, diese Lichtstöße, diese Pulse, dass die eben senkrecht oder jedenfalls transversal stehen zu dem einfallenden Strahl. Und dann haben wir gesehen, wie man die Brechung hat, dann hat er also die Idee, bei einem brechenden Medium
die Welle schneller läuft, dass dann also die Pulse so schief sind und damit wieder die Fahrt.
Okay. Er hat in der Mikrographie dann noch andere Experimente gemacht über Farben. Er hat nämlich die Wahridee gehabt, man könne alle Farben aus Zweien herstellen, aus Gelb und Blau. Das müsse alle Farben geben. Beziehungsweise Rot und Blau. Weil nicht wahr, das Spektrum ist auf der einen Seite rot und auf der anderen Seite blau, der stellt sich vor, die Lichtschwärze und dann alles. Und um das zu zeigen, hat er sich dann folgendes Experiment ausgedacht. Er nimmt ein Gefäß, ein Glasgefäß von oben gesehen, von dieser keilförmigen Gestalt, da kann man oben Wasser hineinschütten. Und zwar ist also diese Kante etwa 3,5 Inches. Und das ist also 7 Inches. Also da kann man sich die Dimensionen etwas vorstellen. Ein Inch ist 2,5 Zentimeter. Also das ist etwa 20 Zentimeter und das sind etwa 10 Zentimeter groß. Und macht man sich ein zweites solches Gefäß genau gleich so. Und in dieses fügt man eine sogenannte Aloe-Lösung. Also die Aloe, das ist diese Pflanze, die kennen Sie alle. Und da kann man so eine rote Farbe, so wie Lackmus, nicht? Da kann man daraus gewinnen. So ein Scharlachrot. Das ist dann so rot. Nun, in dünner Schicht ist diese Lösung nicht rot, sondern gelb. Also wenn man das dünn hat, ist es gelb. Wenn man es dicker macht, wird es rot. Und der Hook betrachtet daher gelb einfach als ein verdünntes Rot. Goethe, der noch in dieser ganzen Tradition steckt, die Farbenlehre von Goethe kann man überhaupt nur verstehen, wenn man diese barocken Theorien und Ideen kennt. Der Goethe betrachtet umgekehrt das Rot als ein gesteigertes Gelb. Wenn man das Gelb steigert, dann wird es rot. Das ist bei Goethe. Die Idee hier ist das genau dieselbe Idee, nur umgekehrt gezählt, wenn Sie wollen. Und hier tut man einfach Kupfervitriol hinein und das ist dann blau. Nicht? Und das hat er sich vorgestellt, jetzt sollten doch da alle Zwischenfarben erscheinen, weil das ist jetzt so gemischt. Nicht? Insbesondere soll bei der Mitte, also grün und violett und so erscheinen. Nicht? Und jetzt schaut man das an und dann sieht man folgendes. Hier am Rand ist es rot und hier am Rand ist es blau. Aber dazwischen ist es keineswegs violett, sondern es ist wohl durchsichtig. Das heißt, die Lichtintensität, die ist so, wenn man da hindurchgeht. Wobei es hier rot ist, nicht blau. Das hat ihn äußerst gewundert und das hat er gar nicht verstanden. Aber er beschreibt das nicht wahr und hält gleichwohl dann daran fest, dass es doch so sein müsse, dass man die Farbe durch Mischung von Blau und Rot gewinnen könne. Und er sagt, das ist halt nicht gescheit gemacht, man muss es eben so machen, man hat hier den blauen Keil und dann wird das Licht so gebrochen und man hat hier den roten Keil und dann lässt man das zusammenfassen fallen und dann wird es hier violett und das, wenn das aufeinander fällt und dann sagt er, das entspricht doch genau dem, was ich gesagt habe, das ist eben nur ein Ungeschick. Das heißt, er sagt es nicht, sondern er erzählt einfach so, ist ganz ehrlich, aber die Gedanken sind ganz blöd. Nun, das musste man noch erwähnen, weil der Newton dann eine fürchterliche Polemik hatte mit dem Hook wegen seiner Ideen. Nun kommen wir also zu Newton. Ich habe hier mitgebracht den ersten Band der Korrespondenz und da ist eben der Newton mit diesen langen Haaren, das sind aber seine eigenen Haare, da ist er also Mitte 40 auf diesem Bild. Die waren schon weiß, wie er 40 war, hat er ganz weiße Haare. Aber er sagte schöne Haare, er war auch stolz darauf, die waren also lang, lockig und schön. Und der Newton ist am 24. Dezember 1642 zur Welt gekommen. Er hat dann ja auch seine Söhne von der Kleopatra mitgebracht nach Rom und ist mit ihnen offiziell im Zirkus erschienen. Der Zirkus war ja eine Staatsangelegenheit, hochfeierlich.
Und der Kaiser ist also begleitet von seinen Bankern von der Kleopatra aufgetreten, der Cäsar. Und das war ein wesentlicher Grund dafür, dass man ihn ermordet hat. Denn man hat gedacht, er wird sich jetzt dann als orientalischer Potentat etablieren, wenn er das macht. Nun, dieser hat also diesen Kalender in Ägypten kennengelernt, und die Ägypter wussten, dass das Jahr 365 ein Viertel Tage lang ist. Und zwar wussten sie das schon wahrscheinlich seit dem Alten Reich. Denn die Ägypter hatten einen praktischen Kalender. Und da war das Neujahr immer dann, wenn der Sirius zum ersten Mal wieder in der Morgendämmerung sichtbar wird. Das ist der heliakrische Aufgang. Und zwar die Sterne bewegen sich ja von Westen nach Osten, nicht? Relativ zur Sonne. Das sehen Sie am Mond, nicht wahr? Wenn die Sonne untergeht, hatten wir vorgestern Neumond, dann war der Neumond so. Und jeden Tag, wenn die Sonne untergeht, steht der Mond etwas höher. Und so ist es mit allen Sternen. Wenn natürlich der Sirius vor der Sonne ist, so, da ist die Sonne drin, dann sieht man ihn nicht, denn wenn die Sonne, dann sieht man ihn nicht wahr. Also, nein, hinter der Sonne ist so, also so, dann ist es so, dass wenn der Sirius ausgeht, ist es Tag. Und dann, wenn aber der Moment ist, wo er also in der Morgendämmerung wieder erscheint, am frühen Morgen, nicht das erste Mal, das ist der heliakrische Aufgang, und das fällt zusammen ungefähr mit der Nilschwelle, also mit der Postschmelzung des Schnees in Abyssinien, nicht wahr? Dann wird der Nil, fängt der Nil an zu steigen. Und das war der Anfang des Bauernjahres. Und nun haben die Ägypter beobachtet, offenbar in relativ früher Zeit, das ist 375 Tage geht, bis der Sirius wiederum zum ersten Mal in der Morgenfrühe sichtbar wird. Das ist natürlich in einem so trockenen Land, wo es nie regnet, wo es keine Wolken hat, kann man das beobachten. Bei uns kann man das nicht, weil es meistens Nebel hat. Und was kann man auch so auf einen Tag genau feststellen? Dieses Datum. Und die haben also gesehen, dass es 365 Tage ist, und dann haben sie den Festkalender auf 365 Tage gemacht. Das hatte nun zur Folge, dass der Festkalender jedes Jahr sich um ein Vierteljahr gegen das Sonnenjahr schiebt. Und wenn man also eigentlich 1000 Jahre gewartet, also 100 Jahre gewartet hat, dann war das schon ziemlich viel. Und so nach 1400 Jahren ist das ganze Festkalender einmal im Sonnenjahr im Kreis herumgegangen. Das hat man dann auch bemerkt, aber das war dann schon zu spät. Man hat dann das den Festkalender halt einmal für alle Mal festgelegt gehabt. Und dann hatte man immer zwei Daten, und das ist so, dass also im Mittleren Reich gibt es nur so Datierungen, dass man erfährt, das Fest so und so, das ist gefeiert worden an dem und dem Tag, wobei der andere Tag war nach dem bürgerlichen Kalender. Dann hat man die beiden Daten, dann kann man datieren, wann das war, nämlich in welchem Jahr vor Christus. Das ist für die Chronologie sehr nützlich, dass man diese beiden Kalender hat. Und da haben sie also dann herausgebracht, dass es in Wirklichkeit 365 ein Viertel ist, und das hat dann der Julius Caesar übernommen und so. Und das blieb dann so bis ins 16. Jahrhundert, wo man dann merkte, dass eben auch dieses Jahr sich verschiebt oder verschoben hat gegenüber dem Sonnenjahr. Und dann hat man den Papst Gregor, den gregorianischen Kalender eingeführt, aber den hat man in England nicht übernommen, denn das war eine päpstliche Erfindung. Und man ist bis 1750 ist man beim julianischen Kalender geblieben, so wie Russland bis 1917 beim julianischen Kalender geblieben ist. Und zur Zeit der Juden ist der Unterschied 11 Tage. Also da sehen Sie im Konversationslexikon oft auch, dass er, ich weiß es nicht, am 5. Januar 1643 geboren worden sei. Das sind die beiden Daten. Aber für die Engländer war natürlich der Weihnachtstag viel der wichtigere, das war das Wirkliche. Im Übrigen ist noch eine weitere Konfusion: man hat den Neujahrsanfang auf die Tag- und Nachtgleiche des Frühlings gelegt. Sodass, auch wenn er im Januar geboren wäre, wäre er noch 1642 geboren nach englischer Kalender. Weil das Jahr 43 findet nicht am 1. Januar statt,
sondern der Neujahrstag ist die Tag und Frühlingstag gemacht, da geht das ganz gut. Er ist geboren worden in Luther, in Kirche. Ich weiß nicht, wie das nennt. Das ist also so, nicht wahr?
England, das ist doch so ein dreieckiges Land, so, oder? Das kann man so sagen.
Und da ist irgendwo London, nicht wahr? Und da ist die Grafschaft Suffolk, das ist das südliche Volk, nicht Suffolk, das südliche Volk. Dann kommt die Grafschaft Norfolk, das ist das nördliche Volk, nicht wahr? Und dann kommt eben Lincolnshire und dann kommt York. Und hier ist vor Grantham ist das nächste Städtchen bei dem Landgut in Woodstock, wo Newton geboren wurde. Sein Großvater hatte dieses Landgut gekauft und der Vater ist schon gestorben gewesen, bevor Newton zur Welt kam. Das waren Jungfarmers, das heißt, es waren einfach Bauern. Und zwar nicht einmal besonders große, so mittlere Bauern, aber das Gut war ein Manor. Das war also an sich ein Herrensitz. Und so ist also Newton eigentlich ein Gentleman gewesen. Freilich nicht nur ein ganz kleiner und man konnte ihn fast nicht von einem Bauern unterscheiden. Aber er hatte also immerhin, er war Lord of the Manor und er hatte den Court of Leith. Das heißt, er hatte also noch die alte Gerichtsbarkeit, nicht zwar die niedrigste Gerichtsbarkeit, so die kleine Streitigkeit gehört dazu. Und es waren eben diese Zeit, ich glaube, wie er ein junger Mann war, da war, als er ein junger Kind war, da waren diese ganzen Bürgerkriege und dieser ganze Salat. Und man hatte also offenbar in der Familie Geldschwierigkeiten, das Gut hat nicht viel eingetragen. Die Mutter hat sich dann etliche Jahre später mit einem Pfarrherrn, Barnabas Smith, verheiratet. Und die ist zu diesem Pfarrherrn gezogen. Der war an sich ein reicher Mann, der hatte ein großes Gut. Aber der hat offenbar damals auch Geldschwierigkeiten. Und die Großmutter hat den Mut aufgezogen. Und es wurde selbstverständlich angenommen, dass er dieses Gut dann übernimmt, das er von dem Vater geerbt hat. Die Mutter hat den Schwiegervater auch noch dazu gebracht, dass er aus seinen eigenen Liegenschaften etwas zu dem alten jüdischen Gut dazugeschlagen hat, sodass das dann etwas stattlicher geworden ist. Und dann hat man, wie das war, den Newton also in die Grammar School in Grantham geschickt. Da hat man etwas Lateinisch gelernt und Rechnen und Schreiben, nicht wahr? Es ist so, dass diese Landleute, also diese besseren Bauern, die hatten damals doch schon einen gewissen Unterricht. Dazu gehörte also sogar etwas Lateinisch und dann Musik gehörte immer dazu. Es ist sehr interessant, es gibt ein Zeitgenosse Newtons, ist der berühmte Seeräuber Dampierre. Dieser Dampierre hat eine Reise um die Welt gemacht, war ein ganz berühmter Mann, das kann man kaufen, die beschreiben diese Reise, das war ein Seeräuber. Und die wollte da diese Silberschiffe von Spanien an der mexikanischen Küste abfangen und das ging dann nicht, aber diesmal über das große Ozean nach Japan gefahren mit dem Schiff. Südseeinseln gekommen, so sehr interessant, und die Zeit gekommen. Und da kommen sie dann auch da, so in Indonesien, nicht auf eine Insel, da ist so ein amerikanischer Potentat, da sind also barfuß und haben so ein Hemd an, nicht wahr? Ganz primitiv und so ein Pfahlbau, nicht wahr? Und dann empfängt er dieser Potentat diese Leute und dann macht man so einen Fang, lässt er so einen Tanz aufführen auf einer Bühne, nicht? Und dann wollen diese Seeräuber-Leute auch zeigen, dass sie das können. Da geht es und holen die Geigen in dem Schiff und dann spielen sie also diese alten Tänze, Landtänze und tanzen zusammen diese männlichen Geigentänze. Und das ist deshalb interessant, weil man daran sieht, dass diese Seeräuber Geigen haben. Und die mussten sie auf diesen Reisen offenbar selbst herstellen. Aber die wären schon längst kaputt gegangen. Das konnten sie also und sie konnten auf diesen Geigen spielen, und auch wenn sie nicht schön gespielt haben. Es ist schwierig, Geigen zu spielen. Jeder, der das schon probiert hat, beweist das. Sie konnten also dieses Geigen spielen, sie wussten auch die Musikstücke, nicht nach Almaden, was es da so gab. Und sie konnten diese kanonischen Reigentänze, konnten sie aufführen, so dass der Potentat das sehr schön fand. Das ist interessant, also ich das, also eine eigentümliche Kultur, eine Volkskultur hat damals bestanden, die so, wie soll man sagen, ingrämt war, dass also diese Hölzchen. Also der Trappier selbst, das war ein bedeutender Mann, der ist dann auch Mitglied der Royal Society geworden. So ist also der Kreis aus dieser Linken stammt. Er hat sich dann aber gar nicht bewährt als Landwirt, wo er also 15 Jahre, 16 Jahre alt war, so dass er also da die Viehhalle übergeben in die Stadt und so. Und dann ist er halt bei einer Apotheke, das war ein Onkel, dieser Apotheke war dann mehr als gewohnt, der ein bisschen was im Krieg brennt. Und dann hat er dann immer dem Knecht gesagt, ja, der soll doch auf den Wacken gehen zum Apotheken. Und der hat ja auch eine Bibliothek, dann hat er eine Bibliothek gelesen. Dann hat man gesagt, ja, der Kind soll doch studieren. Dann hatten sie aber kein Geld, die Familie, offenbar wegen dieser Kriegsläufe, waren sie noch nicht was pleite. Und man hat ihn dann 1661 nach Cambridge geschickt, da war er also immerhin schon 19 Jahre, nicht? Da war kein kleiner Junge. Man 1661 auf die Uni geschickt und da man kein Geld hatte, ist er als Subsizer eingetreten. Das war ein Student, der gratis studieren durfte und dafür aber so in der Küche abwaschen musste, Schuhe putzen, nicht war den Fellows das Essen bringen als Kellner und dergleichen Dienstleistungen machen. Und dafür musste er dann also kein Studiengeld oder irgendwas ganz anderes. Die Zahl ist sonst das Studium ziemlich teuer. Es gab in Cambridge 1661 keine Mathematikprofessur, sondern diese ist erst 1663 gegründet worden, wie ein Herr Lukas Stark hat er testamentarisch einen Lehrstuhl für Mathematik gestiftet. Das ist also, wie man schon Student war, das ist der Lucasian Chair. Der letzte berühmte Inhaber des Lucasian Chair ist der Dirac. Der gibt es also noch. Und das ist ein Lehrstuhl, der gehört der ganzen Universität. Da waren ganz bedeutende Leute, da waren Lucasian. Es wird behauptet in Büchern immer, dass der Barrow, der Tutor, was das war, das wissen wir jetzt, gewesen sei. Das ist aber wohl gar nicht wahr. Man weiß nämlich, dass der Herr Bulley sein Tutor war und das war ein ziemlich unbedeutender Mann. Der Barrow ist überhaupt erst 1663 an die Universität gekommen, wie eben dieser Lehrstuhl gegründet war. Der Barrow ist ein sehr interessanter Mann, das war ein kleiner, so ein kleiner, drahtiger Kerl, nicht wahr, mit langen Haaren, schwarzen. Und ein überzeugter Royalist. Sein Vater war ein großer Bierbrauer, der hat dem König finanziell geholfen, wie er dann nach Oxford emigriert ist und im Krieg. Und die Familie war also royalistisch gesinnt und dann ist das dann schiefgegangen. Da hatte dann der Barrow, hatte also Schwierigkeiten, da eine Stelle zu bekommen und da er aber doch der Vater war ein Bier hat, den sie haben offenbar Geld, da ist er als in Europa herumgereist bis nach Konstantinopel. Als Student war er schon sehr berühmt, als großer Raufbold, er war zwar ganz klein, aber er hat also immer allen fürchterlich auf die Ohren gegeben, er war ein gefürchteter Boxer. Und der hat dann also auf dieser Reise sitzt er nach Konstantinopel, dort gab es griechische Manuskripte, das wusste er, also Kirchenväter, die noch nirgends publiziert waren, die wollte er einsehen, er war ein großer Präzist. Und ist dann auf der Rückfahrt, wurde sie dann von Seeräubern überfallen, das Mittelmeer hat ja von Seeräubern gelindert, das waren diese Levantiner, nicht wahr? Die haben die Schiffe überfallen, ausgeraubt und dann natürlich die Bevölkerung, die Leute auf den Schiffen, die hat man dann entweder als Sklaven verkauft, oder noch besser, man hat sie eben gegen hohe Lösegelder, hat man sie auslösen lassen. Das war ein Hauptgeschäft. Also das ist genau dasselbe, wie jetzt die Levantiner eben die Flugzeuge überfallen. Nicht? Das ist die gleiche Tradition, und geschieht es heute in der Luft. Damals geschah es eben auf dem Mittelmeer. nicht mehr fährbar, also durch diese Limousinen dauernd gefährt. Und da wurden sie also auch von Seeräubern überfallen, aber der Barrow, der war ein viel zu gefährlicher Kämpfer nicht mehr und hat also die Mannschaft angesprochen und an der Spitze hat diese Seeräuber aus dem Schiff herausgeworfen. Und dann kam der König wieder zurück nach England mit einer Aktion. Dann hat er also gehofft, er könnte einen Lehrstuhl bekommen. Es war auch immer etwas schwierig. Und dann hat er eben zum Schluss diesen Lehrstuhl für Mathematik erhalten. Daneben war er ein großer Theologe. Er war ein bedeutender Mathematiker. Er hat auch sehr schöne Untersuchungen zur Differentialrechnung gemacht. Klassisch sind. Sehr schwer zu verstehen, weil das alles geometrisch geht, aber er hat gezeigt, dass die Differenziation und die Integration zueinander inverse Operationen sind. Der erste, der das erkannt hat, sich der publiziert hat, jedenfalls wahrscheinlich hat das der Newton gleichzeitig auch gemacht, auf einem das aber der Barrow hat das zum ersten Mal publiziert. Die Schwierigkeit ist diese, nicht wahr? Die Differenziation wurde nicht so, wie wir das heute formuliert, sondern man hat immer so gesagt, man hat hier eine Kurve und man sucht nun das, was man die Subtangente nennt, das heißt diesen Abschnitt. Wenn man nämlich das kennt und man kennt das, dann kennt man auch die Tangente. Und das Tangentenproblem, wie man es nannte, wurde immer so formuliert, man hat eine algebraische Kurve und man soll diese Koordinate der Subtangente, also die Tangente, die x-Achse schneidet, die soll man suchen. Die Integration hingegen ist eben die Flächenbestimmung. Und dass diese beiden Operationen invers sein sollen, das ist natürlich nicht einzusehen. Da muss man schon sehr schlau sein, wenn das merkt. Nun, der Barrow hat dann Vorlesungen gehalten. Ich habe diese Lektion gelesen, die also Newton, das waren die Vorlesungen, die er in 64 gehalten hat. Wenn man die Vorlesungen liest, dann sieht man, dass der Newton darauf lernen konnte. Das sind also philosophische Vorlesungen, die sehr interessant sind. Wir würden sagen, das sind Grundlagenprobleme. Es wird also erörtert, was ist eine Zahl, was ist eine Proportion, was ist ein Raum, da steht eine Kurve und alles solche Sachen. Geschrieben sind diese Vorlesungen in einem äußerst gelehrten Lateinisch, das recht schwierig zu lesen ist, äußerst gebärdig, mit höchst besuchten Worten und komplizierten Sätzen. Aber es ist also gar nicht ohne Reiz. Er war ein Schulbescheidung. Nun, der Newton, der hat also von 1961 an als Obseiser studiert, aber er hat dann schon in 1963 die Keplersche Optik studiert, die wir kennen, dann hat er den Descartes Geometrie studiert und die skotischen Arbeiten dazu, und dann hat er die Arbeiten von Wallis studiert, das heißt das Allermodernste, was es damals in der Mathematik gibt. Da war er also im zweiten Studienjahr. Das wäre also so, nicht weil wir in dem zweiten Studienjahr jemand geht und also irgendwie die neueste Monographie nicht nimmt und das liest er jetzt nicht. Alles andere. Das geht ihm schon gar nicht. Das hat er auch vor allem verstanden. In 1964 fangen wir seine eigenen mathematischen Untersuchungen an, die vollkommen neuartig sind. Und woher hat er die Differentialrechnung? Die modernen sind. Und zwar beruht seine Differentialrechnung wesentlich darauf, dass er erkannt hat, dass man doch jede Funktion, die man, was man damals Funktion nannte, in eine Potenzreihe hat. Wenn man die Potenzreihe hat, dann kann man hinweise differenzieren und integrieren und dann kann man alles machen. Und er hat auch erkannt, dass das Bestimmen des Krümmungskreises und die Rektifikation einer Kurve zueinander invers sind, sodass wenn man also den Krümmungsmittelpunkt einer Kurve hat, dann ist eben die Bogenlänge des Orts dieses Krümmungsmittelpunktes gleich dem Krümmungsradius oder der Differenzstelle. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Das ist diese berühmte Sache, das hat er also auch schon ganz früh gesehen. Man hat hier eine Kurve und nun wickle ich
von dieser Kurve ab, nicht? Das ist also eine evolute. Und das ist eine evolute, ja, die geht wirklich von mir aus ab, nicht? Dann bekomme ich doch irgendwie da so eine Kurve. Und das ist die evolute. Und dann ist es so, dieses hier steht natürlich immer hier senkrecht und diese Strecke von hier bis hier ist nichts anderes als der Krümmungsradius der Evolvente. Aber dieser Krümmungsradius ist auch der Konstruktion der Bogenlänge der Evolute. Und wenn man das weiß, dann, was er nun Formfehler macht, er gibt eine allgemeine Formel an für den Krümmungsradius und zwar als Vektor. Beide Komponenten. Also er macht es immer so, er betrachtet eine Funktion fxy gleich 0. Es wird immer so gemacht. X und y werden immer auf gleichem Fuß behandelt. Nicht auch diese Unglücksidee, dass eine Funktion eine Abbildung eines Raums auf einen anderen ist, dass man es immer fxy haben muss, hat er nicht. Sondern das ist gar nicht seine Gedanke, sondern er sagt so, x und y sind beides eindeutige Funktionen eines willkürlichen Parameters t, den nennt er Zeit, und sind durch eine solche Gleichung miteinander verbunden. Und dann muss man natürlich bilden die Größen x.punkt fx plus y.punkt fy gleich 0. Das ist, nennt er die Fluxion. Das sind die Fluenten. Und diese Größe, das sind die Fluxionen. Da hat man die Ableitung. Nicht? Man muss nicht auflösen, um die Ableitung zu machen. Die Ableitung ist jetzt y-Punkt durch x-Punkt und das ist minus fx durch y. Und dann kann man die zweiten Ableitungen bilden und wenn man die zwei, das sind also die partiellen Ableitungen fxy und mit Hilfe dieser kann man dann diesen Krümmungsradiusvektor darstellen. Das gibt der explizite Antwort aus. Er hat eine etwas sonderbare Bezeichnung in diesen frühen Arbeiten. Die stammen also zusammengeschrieben in eine große Abhandlung, hat er das im Oktober 1666. Da war er also noch nicht 24, nicht wahr? Das ist alles neu, nichts bekannt, völlig neu. Und da macht er folgendes, was wir fx schreiben würden, das schreibt er schon. Dann fx, die partielle Ableitung, dafür schreibt er so. Fy, dafür schreibt er. Nein, das. So, er macht es immer homogen, aber darauf kommt es nicht an. Dafür schreibt er so. Und dann natürlich für y Quadrat, fyy schreibt er dann so, nicht? Und fxy. Also das ist seine Bezeichnung. Das sind die Punkte, da treten die Punkte zum ersten Mal auf. Nicht wahr? Das ist der Ursprung dieser Bezeichnungsweise. Also, das ist übrigens eine recht elegante Schreibweise. Das sieht dann sehr komisch aus, diese Formel. Und damit, das hat er also so alles aufgeschrieben, nicht wahr, im Oktober. Er hat dann im Januar 65 hat er den Bachelor of Arts gemacht, das ist also eine Art Diplom. Dann im Oktober 67 wurde er zum Minor Fellow gewählt, dazu gehört eine dreitägige Prüfung, eine schriftliche, und dann wurde man Minor Fellow, das heißt, er war dann Mitglied des College, nicht mehr bekam das Geld. Und er wurde dann schon ein halbes Jahr später Major Fellow, also eigentlicher Fellow, nicht wahr, wo er als Paul Krüte hatte im College, das war dann 1668. Und im Juli 68 hat er den Master of Arts gemacht, das war dann relativ nicht viel zu tun, weil wenn man Fellow war, hatte man die Prüfung gerade schon. Und dann hat er eine kleine Arbeit geschrieben, wo er seine analytischen Erkenntnisse über die Funktionentheorie zusammengefasst hat und hat das einigen Bekannten mitgeteilt, auch dem Barrow. Der Barrow war so beeindruckt, dass er sofort von der Professur zurückgetreten ist und Newton wurde also 1669 mit 27 Jahren 26.
Check. Und in dieser Zeit, diesen Jahren, hat er nun nicht nur diese ganzen mathematischen Sachen gemacht, die an sich schon einen Mann ganz einfach erinnern, sondern er hat auch die ganze Optik gemacht und er hat auch das Gravitationsgesetz. Das macht er alles aus dem 23, 24 Jahren. Das ist also eine ganz einzigartige Erscheinung. Es gibt überhaupt niemanden, meines Erachtens, der fast etwas Ähnliches so viel in kurzer Zeit und zu nun alles gemacht hat. Und zwar ist er kein Wunderkind gewesen, wie wir gehört haben, er ist mit 19 Jahren an die Universität gekommen und da muss er nicht gerade viel werden. Ich glaube, es hat überhaupt keine Stelle. Es hat ja auch keinen Lehrer, der hat das alles selbst gemacht. Er hat eigentlich sehr viel Und das soll man also doch wissen, nicht wahr? Dass das also eine besondere Erscheinung ist, dieser Mann, und nicht umsonst so kolossal berühmt. Natürlich, heute will man alles entmythifizieren, nicht wahr? Aber das können nur Leute, die überhaupt nichts begreifen, meinen, das sei etwas zu entmythifizieren. Denn natürlich ist ein solches Phänomen ist ein Naturwunder, das muss man zugestehen. Und das kann man auch nicht verstehen und man kann so etwas auch nicht mit unserer vergleichen. Nicht? Das sind Leute, die eben ungewöhnlich sind, so hat man sie immer empfunden als ungewöhnlich. Und dass sie natürlich gegessen haben, geschlafen haben und so weiter schlechte Laune hatte, das ist trivial, das haben alle Leute. Damit wird aber nichts erklärt, sondern da wird nur das Unwesentliche festgestellt, das man eh schon weiß. Und so ist also die Entmythifizierung bei solchen Leuten eigentlich immer nur das Hinweisen auf die Trivialitäten. Das 19. Jahrhundert, da sagt man, die haben sich so mythifiziert. Das glaube ich gar nicht, denn die Leute, das Triviale wurde als selbstverständlich vorausgesetzt. Das hat man gar nicht in die Bücher geschrieben. Das fand man nicht interessant. Das ist auch nicht interessant. Da erfährt man nur, dass er war wie andere Leute. Man hat ja auch einmal viel gebaut. Was lernen wir auf diese Weise? Lernen wir gar nichts. So, wir müssen doch immer das betrachten, was eben den Mann charakterisiert, was das Besondere ist, was er besonders geleistet hat, was ihn von anderen Leuten unterscheidet. Denn was die Leute sonst noch sind, dazu brauchen wir weder Geschichte noch Literatur zu studieren, noch irgendwelche sonstigen Sachen. Da gehen wir in die Straßenbahn und schauen die Leute an. Da sehen wir, wie die Menschen halt im Durchschnitt sind. Und das ist dann im Ganzen recht deprimierend, das gebe ich ganz zu, und dann ist es doch eigentlich groß, dass die Welt auch etwas anderes ist. Das geht, die mir immer als selbstverständlich vorgekommen sind. Ich habe also schon als Knabe, als sehr kleiner Knabe habe ich realisiert, wie es der Welt zugeht, denn ich meine, ich habe doch den ersten Weltkrieg mit Bewusstsein erlebt. Als kleines Kind und ich muss mehr für die Staffel drauf behalten, die sie irgendwo die Leute hereingetrieben hat. Da war ich dann alles schon das ist dann nicht so. Da haben wir noch ganz andere Zeiten erlebt. Wo man eben sagen muss, das ist eigentlich nicht fähig, das hat eben zu tun, die Menschen sind für die und dann müssen wir anders einstellen, die suchen für niemand das Leben kann. Und das muss man bei sich selbst machen. Und ich meine, man will die Welt verändern. Und die haben wir nicht geschafft. Das ist auch gar nicht zuständig. Jetzt sind bei uns vielleicht die Dinge zuständig. Dann soll man das Leiden nicht wahr, man soll das Leiden erkennen, dass das Leiden, das ist das Leiden an sich selbst. Man soll nicht wahr, nur wer an seinem eigenen Leiden leidet, ist Leid und Leid. Das ist es. Ja.